Mein Name ist Bernd Hamburg, ich bin MCD seit 2007, hatte drei Entwicklungsteams, darunter bei einem Datenbankhersteller im internationalen Umfeld und in einem BI, in einer BI-Firma. Mache auch ganz gerne Projektleitung und Projektabwicklung und den kompletten Source-Code aller meiner Beispiele ist auf GitHub zu finden, in meinem GitHub-Verzeichnis unter Bernd Hamburg. Bevor wir uns einzelne Features von C# 6 ansehen, vielleicht ein klein wenig was zur Historie von C#. C# 1.0 wurde released mit dem .NET Framework 1.0 im Jänner 2002, gemeinsam mit Visual Studio 2002 auch. Die Version C# 1.2 wurde released mit .NET 1.1 und Visual Studio 2003 im April 2003. Danach ein Sprung von den 1er Versionen auf die 2er Version. C# 2.0 wurde released mit Visual Studio 2005 im November 2005. Und mit dieser Version, die hatten wir ja eigentlich lange, diese Grundversion hatten wir lange zur Verfügung auch in den Versionen 3 und 3.0 des .NET Frameworks war ja der Unterbau immerhin weiterhin C# 2.0. C# 3 wurde released mit .NET 3.5 und Visual Studio 2008 im November 2007. Da hatten wir unsere Lambda Expression, Extension Methoden, Expression Trees, anonyme Typen hatten wir da, das Wahrschlüsselwort und eben auch Query Expressions. C# 4.0 wurde im April 2010 released mit Visual Studio 2010 und danach C# 5 released mit .NET 4.5 und Visual Studio 2012 im August des gleichen Jahres. C# wurde released jetzt mit .NET 4.6 und Visual Studio 2005, implementiert mit Roslyn. Es sind noch sehr viele Features, sind Compiler-Features. Das heißt, die sind jetzt nicht unbedingt jetzt auch nur im .NET 4.6 zur Verfügung, sondern auch wenn man im .NET 4.5 sich befindet, kann man sehr viele der hier vorgestellten Änderungen auch verwenden. Aber an und für sich ist C# released mit .NET 4.6 und Visual Studio 2015. Sehen wir uns einzelne Features jetzt genauer an. Beginnen wir mit dieser Static Using Syntax. Mit C# kann man jetzt in dem Using Statement kann man jetzt das Schlüsselwort Static mit dabei verwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine statische Methode Konsole WriteLine oder Konsole ReadLine verwenden möchte, dann musste ich früher im Hintergrund Konsole WriteLine. Das sind das WriteLine und ReadLine, das sind statische Methoden in Konsole, in der Klasse Konsole. Jetzt kann ich es mir ein wenig einfacher machen. Das heißt, ich kann das Using Statement im Using Statement kann ich sagen Using Static System Console und da spare mir unten dann das Konsole Punkt. Das heißt, ich schreibe einfach noch hin WriteLine und schreibe noch hin ReadLine. Das funktioniert auch für eigene Klassen. Das heißt, wenn ich eine Klasse habe mit einer statischen Methode, dann kann ich das ebenfalls das Using Statement verwenden. Using Static Namespace Punkt Klassenname. Und das sehen wir uns gleich in meinem Beispiel an. Ich befinde mich hier im Visual Studio 2015 und ich habe eine Solution mit zwei Projekten. Auf der einen Seite sehen wir, wie es vor C# 6 war, die Schreibweise, und auf der linken Seite sehen wir, wie die neue Schreibweise ist. Also wir haben zwei Konsolenapplikationen, die eine implementiert das pre-C# 6.0 und die andere zum Zeitpunkt jetzt von C# 6.0. Wenn wir jetzt eine statische Funktion verwenden wollten, also zum Beispiel hier das Konsole WriteLine, dann haben wir Konsole WriteLine und dann unsere Argumente dahingeschrieben. Und was wir jetzt machen können in C#, ist, dass man sagen kann, using static System Konsole, und man erspart sich hier unten, dass man das Konsole WriteLine verwendet, sondern es reicht dann einfach das WriteLine, da ja oben bekannt gegeben wurde, dass der Namespace System Konsole als statischer Namespace hier verwendet wird. Das kann man auch ganz einfach ausprobieren. Ich habe das hier kompiliert. Wir sehen hier auf der rechten Seite, wie es früher war. Das heißt, wenn wir es einfach ausführen, dann sehen wir, dass wir das Hello World bekommen. Und wir sehen hier auf der linken Seite, wie es jetzt ist. Und wenn wir das ausführen, sehen wir ebenfalls unser Hello World. Das heißt, die Funktionsweise ist das gleiche. Zum Programmieren jetzt einfacher. Das funktioniert auch mit eigenen Klassen. Das heißt, wir haben hier das gleiche Code-Stückchen wie zuvor, plus die Erweiterung um die eigene Klasse. Wir haben die Static Void Main mit dem WriteLine Hello World, Using Static System Console, darum funktioniert das. Und jetzt hier neu ein Hello Class. Dieses Hello Class ist ebenfalls eine statische Methode, die in der Klasse SumOtherClass drinnen ist, definiert ist, ausprogrammiert ist. Und hier oben wurde wiederum, und das ist using static CSS, some other class angegeben und hier eben der Aufruf. Wenn wir das kompilieren, dann klappt das hervorragend, kein Fehler. Und wenn ich jetzt wiederum wechsle auf mein Executable und ich rufe jetzt wiederum auf das angepasste Executable, dann sehen wir hier Hello World und Hello Universe. Kommen wir zu den Automatic Property Initializers. Früher wurden Properties, das heißt Variablen, die einen Getter und Setter haben, meistens in einem Konstruktor mit einem Wert bedacht. Das heißt, wollte man die initialisieren, dieses Property, dann hat man einen Konstruktor geschrieben und hat dort den Wert zugewiesen, war eine der Möglichkeiten. In C# kann man den Properties sofort einen Wert zuweisen, wie wir hier auch auf der Rechte sehen. Das heißt, diese Variable mit dem Namen ID kann man jetzt gleich nach dem Get und Setter einen Wert zuweisen. Und das probieren wir auch gleich wieder aus. Auto-Property-Initializer, auf der rechten Seite wiederum die Schreibweise, wie es vor C# 6 war, auf der linken Seite, wie sie jetzt neu ist in C# 6. Was hier passiert, ist nichts anderes, dass hier eine Employee-Klasse instanziert wird und hier die Employee-ID ausgegeben werden soll. Hier sehen wir die Klasse Employee mit einem Konstruktor. Und in diesem Konstruktor wird das Property-ID vorbelegt, und zwar mit einer GUID, mit einem neuen globalen Unique Identifier. So war das früher. Das heißt, wir wollten diese ID initialisieren, dann mit dem Konstruktor eine Variante. Und hier sehen wir jetzt die neue Schreibweise. Das heißt, ich kann sagen Public GUID ID, den Get und den Setter, ist gleich die Zuweisung mit dem Wert. Das heißt, ich kann sofort initialisieren. Wenn wir das bilden, dann sehen wir, dass das geklappt hat, dass es hier keinen Fehler gibt. Wenn ich das ausprobieren möchte, dann kann ich hier wiederum sagen, die neue Schreibweise, dann sehen wir hier, dass die GUID ausgegeben wird. Klappt also hervorragend, und in der alten Schreibweise sehen wir auf der rechten Seite des Executable, dass uns hier ebenfalls die GUID ausgibt. Dictionary Initializer. Wenn wir ein Dictionary vor C# 6 einen Wert zuweisen wollten, dann haben wir das immer in der geschwungenen Klammer gemacht, mit dem Key, Value. Das haben wir ein Key-Value-Pair. Jetzt ist die Schreibweise ein klein wenig anders, wenn man das möchte. Der Key ist in den eckigen Klammern und man kann den Wert gleich zuweisen mit dem Ist-Gleichzeichen. Das heißt, Schreibweise ein klein wenig anders, an der geschwungenen Klammer Key, Value, geschwungene Klammer zu, hat man die eckige Klammer, wo der Key hineinkommt, ist gleich der neue Wert. Auch das sehen wir uns wiederum in einem Beispiel an. Dictionary Initializer ist auf der rechten Seite wiederum der alte Code. Das heißt, wir sehen hier ein Dictionary, das hier angelegt wird. Und wir sehen hier das Key-Value-Pair. Das heißt, wir sehen hier den Lionel Messi für Argentinien, Cristiano Ronaldo für Portugal und David Alaba für Österreich. Und auf der linken Seite die neue Schreibweise, das heißt etwas vereinfachte Schreibweise. Wir können den Key hier in der Klammer schreiben und dann ist gleich der neue Wert. Ja, wenn man das wiederum kompiliert, auch wiederum ohne Probleme. Und wir werden das gleich wieder mal ausprobieren, ob da auch die Werte herauskommen. Ich bin hier wieder in den Konsolenapplikationen, kompiliert sind sie. Das heißt, ich rufe hier auf den neuen Teil und ich sehe hier, dass die drei Werte herauskommen. Und ich mache das gleiche für die C# 6.0 Variante und sehe hier ebenfalls, dass die Werte hier herauskommen. String Interpolation: Wenn wir vor C# 6 Strings ausgeben wollten, haben wir das entweder mit String Format gemacht oder mit einer String Concatenation, wo man sehr häufig dann die Spaces vergessen hat oder das im Endeffekt nicht so ausgesehen hat, wie man wollte. Jetzt geht es ein klein wenig einfacher. Man stellt dem String ein Dollarzeichen vor und wenn ich das mache, kann ich innerhalb dieses Strings, der dann nachfolgt, mit den geschwungenen Klammern arbeiten und innerhalb dieser geschwungenen Klammern kann ich dann meine eigenen Variablennamen einfügen. Also in meinem Beispiel auf der rechten Seite sehen wir den FirstName und den LastName und der ist hier unten in der Konsole WriteLine verwendet. Ja, und sehen wir uns das auch wiederum in einem Beispiel an. String Interpolation, auf der rechten Seite wiederum der Code, wie er früher war. Das heißt, wir haben hier zwei Variablen mit FirstName und LastName und wollten eine Konsole WriteLine mit dem Namen ausgeben. Das heißt, wir sehen hier Name-Doppelpunkt, dann sehen wir FirstName plus ein Leerzeichen plus den LastName oder die zweite Schreibweise quasi wie es auch im String Format war, wenn man das verwendet, Name und dann geschwungen Klammern den nullten Parameter und dann auch den ersten Parameter. Das heißt hier den First Name als nullten und den ersten als Last Name. Die neue Schreibweise ist etwas angenehmer. Hier bitte das Dollarzeichen vorstellen. Auf das bitte nicht vergessen. Wenn man dieses Dollarzeichen vorstellt, dann werden diese geschwungenen Klammern hier quasi interpretiert. Und ich kann hier in den geschwungenen Namen den Variablen-Namen hineinschreiben. Das ist das FirstName, kommt hier an diese Stelle, dann auch das Space und dann wiederum in den geschwungenen Klammern das LastName. Und dann wird das aufgelöst mit den richtigen Werten. Also wenn ich das wiederum kompiliere, klappt das. Und wenn ich das wiederum ausprobiere, das heißt ich wechsle hinüber in die Konsole, dann werden wir sehen, dass wir den Namen dann herausbekommen. Jetzt wiederum auf der linken Seite gleich mal das Neue ausprobiert und wir sehen, ich heiße Bernd Hamburg und auf der anderen Seite wiederum, dass wir sehen hier die beiden Ausgaben mit dem Name Bernd Hamburg. Name-of-Expression, sehr angenehm, das war eine sehr, sehr große Fehlerquelle in großen Projekten, wenn man Variablennamen hart kodiert hatte, also in Fehlermeldung zum Beispiel, dass man halt ein Name ist null oder also ein Variablennamen ist null, wenn man das wirklich hier hart kodiert hatte in dem String und beim Refactoren hat man sie dann umbenannt, war es halt lästig, wenn dieser Name halt hier dann falsch gestanden ist. Oder auch im WPF natürlich, wo man dann eben auch sehr viel mit Strings arbeitet, da kann es sehr praktisch sein, dass man halt Name of und dann den Variablennamen nimmt und dann wird immer der richtige Name der Variable verwendet. Ein kleines Beispiel dazu, nachfolgend. Name of. Sehr praktisch, wir sehen hier gleich auf der rechten Seite den alten Code, das heißt ich habe hier eine Main-Methode, ich möchte hier in diese DoSomething-Methode hineinspringen, übergebe hier eine Variable hinein und hier ist die Prüfung, ob diese Variable null ist oder nicht und wenn sie null ist, wird hier eine neue Argument-Exception geworfen und hier hardcodiert mit dem Variablennamen, das heißt wir sehen schon, wenn ich das hier jetzt umbenennen würde, oder es reicht eigentlich hier oben, name param, und ich lasse mir da helfen, dann sehen wir, dass das hier umbenannt wird, aber wir sehen hier, dass ja der Variablennamen hier immer noch falsch wäre. Auf der linken Seite hingegen haben wir den gleichen Code hier für den Aufruf und hier drinnen in dem Throw New Argument Exception haben wir allerdings das Name of dieser Variable und wenn ich das gleiche Spielchen hier mache, wenn ich hier sage param und wenn ich hier ein Refactoring mache mit dem Renamen, dann sehen wir sehr schön, dass hier auch die Variable klarerweise mitgeändert wurde und wenn wir jetzt ein Name of diese Variablen machen, dann sehen wir, dass wir dann den richtigen Namen bekommen. Das heißt, ich kompiliere das wieder, wir sehen, es hat funktioniert und ich wechsle wiederum hinüber auf meine Konsolen und werde es mal versuchen auszuprobieren, zu testen. So, auf der rechten Seite haben wir wiederum unseren alten Code und da sehen wir hier sehr schön, dass wir natürlich abstürzen, klarerweise, weil wir hier diese Null Reference Exception haben und wir sehen hier Name ist Null und wir machen das gleiche auf der linken Seite und rufen den neuen Code aus und dann sehen wir hier, dass wir natürlich ebenfalls abstürzen, wie erwartet, aber wir sehen hier den Name Param ist Null. Das heißt, wir sehen hier den richtigen Namen, also sicherlich eine Verbesserung in großen Softwareprojekten. Exception Filter, wer kennt das nicht? Try Catch Block und in dem Catch Block anhand irgendeiner Eigenschaften ein if, else, if, else, if, else, das kann relativ lang werden. Jetzt in C-Sharp haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen Try Catch eine Exception, wenn eine Bedingung dann zutrifft. Und nur wenn diese Bedingung zutrifft, dann kommen wir in diesen Catch Block hinein. Das kann man hier öfter machen für die gleiche Exception mit unterschiedlichen Bedingungen und je nachdem, wie der Wert dann ist oder wie meine Bedingung erfüllt ist, wird der Zweig dann ausgefüllt. Auch ein kleines Beispiel dazu jetzt für C-Sharp 6. Exception Filter, wir haben also in C-Sharp 6 jetzt die Möglichkeit, eine When-Bedingung an die Exception anzuhängen. Das heißt, wir können jetzt sagen, try, catch, welche Exception wir auch immer hier catchen wollen und dann when, eine Bedingung hier dran. Also in diesem Fall ist es when die Message equals 400 oder 401, 402, 403 oder 404. Je nachdem komme ich in diesen Exception-Block hinein. Hier wurde der HTTP-Status auf 404 gesetzt. Das heißt, in dem Fall, wenn wir das dann ausprobieren, sehen wir, dass wir hier unten dieses Not Found bekommen werden. Ja, wenn ich das bilde, dann sehe ich, dass das klappt. Und ich gehe wiederum hinüber in meine Konsole und werde das ausprobieren. So, wir werden das jetzt nur dem New-Teil ausprobieren. Und wir sehen hier, dass wir dieses wie erwartet not found hier bekommen. Wenn man gerade erst mit Lambda Expression beginnt, ist das am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig. Hat man sich dann aber gewöhnt, ist es sehr, sehr mächtig und sehr, sehr angenehm. Und gerade für kleinere Funktionen ist es halt sehr nett, wenn man das machen könnte, was man jetzt im C-Sharp 6 machen kann. Das heißt, wenn ich eine einfache Methode habe, wie so eine Multiply Numbers, wo ich Parameter bekomme und dann ja, zum Beispiel diese zwei Werte ausmultiplizieren möchte und das Resultat zurückliefern möchte, dann sind diese geschwungenen Klammern und das Return Statement, das ist lästig, das auch zu schreiben. Und vielleicht wäre es lesbarer, wenn man eine Lambda-Expression quasi hinten anhängt, anstatt dem Body und sagt, dieses DoubleNum1 und DoubleNum2 gehen in diese Methode hier hinein und wird ausmultipliziert und das Resultat wird retourniert. Kann natürlich zu verbesserter Lesbarkeit des Codes führen, vor allem wenn man schon Lambda-Expression verwendet, ist der Umstieg nicht so schwer. ExpressionBodied-Function. Früher war es so, wenn wir eine recht einfache Methode haben, so wie diese hier, Multiply Numbers, die nimmt hier zwei Double-Werte und retourniert auch ein Double. Und das Einzige, was diese Methode hier macht, sie multipliziert die beiden Argumente, die wir bekommen, und retourniert uns das Ergebnis. Dann haben wir das früher so geschrieben. Und jetzt im C-Sharp 6 haben wir die Möglichkeit, das quasi mit einer Lambda-Expression hier zu schreiben. Das heißt, wir können hier sagen, das ist Double Num1 und Num2. Geht hier hinein in das Num1 mal, Num2 wird dann ausgeführt und das Resultat wird dann retourniert. Also eine etwas verkürzte Schreibweise für solche einfachen Methoden, wie in diesem Fall sicherlich eine sehr interessante Variante. Ja, wenn ich das bilde, dann sehe ich wiederum, dass das funktioniert und ich wechsle dann wieder hinüber in die Konsole und werde das ausprobieren. Ja, wiederum hier den Wert mit den 50 im alten Code-Teil und hier im neuen bekommen wir ebenfalls unsere 50 wie erwartet. Also die Methoden funktionieren wie erhofft oder wie erwünscht genau gleich, nur halt hier mit dieser neuen Schreibweise. Eine sehr angenehme Neuerung wiederum in C-Sharp 6 sind die Verwendung eines asynchronen Codeblocks in einem Catch-Finally-Statement, das konnten wir früher nicht machen. Hat man das versucht, wenn ihr zum Beispiel auf der rechten Seite zu sehen, im Catch, wenn man versucht hat, hier eine asynchrone Methode aufzurufen und hat diese awaited, dann hat man einen Fehler bekommen, cannot await in the body of a catch clause. Und mit C-Sharp 6 ist das jetzt nun möglich. Ist natürlich sehr praktisch, wenn jetzt irgendwas passiert und ich catche die Exception, wenn man diese mitlocken möchte in eine Datei oder in eine Datenbank und man möchte allerdings den aktuellen Thread, die aktuelle GUI nicht blockieren, und möchte das Log einfach nur asynchron wegschreiben. In einem Catch-Statement vor C-Sharp 6.0 eine asynchrone Methode aufzurufen, war nicht möglich. Und diese auch zu erwarten, das war nicht möglich. Hat man das vor C-Sharp 6 versucht, dann hat man beim Kompilieren diese Fehlermeldung bekommen. Was wollte ich dann eigentlich erreichen? Ich habe hier einen Webclient und ich hätte ganz gerne versucht, was herunterzuladen von einer bestimmten Webseite. Und wenn das nicht klappt, hätte ich ganz gerne in dem Catch-Block einfach noch einmal auf eine zweite Webseite mir die Daten heruntergeladen, die Informationen heruntergeladen. Und ja, so einfach könnte es sein, wenn das funktioniert hätte. Vorher schon, in C-Sharp 6 ist das problemlos möglich. Das heißt, wenn ich das bilde, dann sehe ich, dass das funktioniert. Das problemlos funktioniert. Früher war das nicht ganz einfach möglich. Also ich habe hier eine mögliche Lösung für dieses Dilemma hier jetzt C-Sharp 6. Das heißt wiederum eigentlich den Webclient sich zu erzeugen, danach einen Task sich aufzuziehen mit der ersten URL quasi, und wenn dieser Task schief geht, dann würde ich ganz gerne eben mit diesem zweiten Task weitermachen, aber nur wenn eben dieser erste Task dann schief geht. Also es war auch damals lösbar, aber wenn ich mir jetzt diesen neuen Code hier anschaue, diesen neuen C-Sharp 6 Code, dann denke ich mir, dass es doch um einiges lesbarer ist und auch wartungsfreundlicher. In C-Sharp 6 kann man mit dem Operator Fragezeichen und Punkt überprüfen, ob eine Instanz jetzt null ist oder nicht. Also wenn man sich auf der rechten Seite sieht, kann die Person null sein oder es kann Person.name null sein. Mit den beiden Fragezeichen konnten wir schon immer, wenn das null ist, einen anderen Wert quasi ja, retournieren. Und hier ist es jetzt so, dass ich, wenn das Person null ist, also Person Fragezeichen Punkt, dann hört die Evaluierung auf und ich bekomme hier in dem Fall fehlt das null zurück. Wäre Person jetzt ungleich null, dann wird auf das Name zugegriffen und das dann evaluiert, ob dieses null ist oder nicht. Und sehen wir uns auch hier wiederum eine kurze Demo an. Mit den zwei Fragezeichen C-Sharp konnten wir ja schon immer schon, wenn etwas null ist, dann quasi einen Wert zuweisen. Also ich hätte hier schreiben können, Person.name ist gleich Person.name, Fragezeichen, Fragezeichen und dann Bernd beispielsweise. Also würde dann quasi zugewiesen werden der Bernd, wenn das null wäre. Hier habe ich mich dazu entschieden, abzufragen, if Person ungleich null, dann Konsole WriteLine, wenn Person Punkt Name null ist, dann field ist null, ansonsten bekomme ich halt den Person.Namen heraus. Also diese beiden Fragezeichen waren immer schon dafür da, abzuprüfen, ob das eben null ist, was ich hier davon stehen habe. Und wenn das null ist, dann möchte ich ganz gerne diesen anderen Wert hier haben. Im C-Sharp 6 haben wir jetzt die Möglichkeit, hier zusätzlich mit diesem Fragezeichen noch das hier einzufügen. Das heißt, hier findet quasi schon die Prüfung statt, wenn diese Person null ist, dann bekomme ich hier field is null. Hätte das Person einen Wert, wie es hier auch hier hat, das heißt, ich habe hier eine Instanz erzeugt von Person, dann der Person.Name ist null, das heißt, das wäre jetzt noch nicht erfüllt, das heißt, zeigt auf eine Instanz. Punkt.Name, der ist allerdings null, das heißt, ich sehe den Wert field is null. Hier unten habe ich dann Person null gesetzt und hier wiederum dieses Person-Fragezeichen, das wäre jetzt null, das heißt, ich sehe hier wiederum dieses field is null. Also dieses eine Fragezeichen hier, damit habe ich eben die Möglichkeit, jetzt auch nochmal mir quasi hier diese eine Abfrage hier umzuersparen. Ich musste hier erst abfragen, ob die Variable auf eine Instanz zeigt. Und wenn es der Fall ist, dann kann ich erst auf eine Eigenschaft zugreifen. Es kann ja sein, dass das hier null ist und man greift auf die Eigenschaft zu, dann greift man auf die Eigenschaft von einem Null-Object zu. Und ja, das wäre während der Laufzeit eine unangenehme Geschichte. Ich kompiliere das einmal und dann können wir das auch nochmal ganz schnell ausprobieren. Das heißt, ich rufe dieses CS6 aus und ich sehe zweimal dieses field is null. Das heißt, das erste Mal war wirklich der Name null und das zweite Mal war eigentlich das Objekt null. Ich hoffe, der kurze Überblick über die neuen Features in C-Sharp hat Spaß gemacht. Wer sich noch etwas weiter einlesen möchte, habe ich hier zwei Links drinnen. Ansonsten ja, wünsche ich viel Spaß mit C-Sharp 6 im Visual Studio 2015.